Ja, guten Morgen zusammen und ein gesegnetes neues Jahr, in dem Gott sich offenbaren kann. Indem er uns neu den Blick schärfen kann für das, was wichtig ist, für dieses Zentrum, was wir vorhin auch gesungen haben, dass Jesus wirklich in der Mitte unseres Lebens ist, dass wir das auch in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit neu erleben dürfen. Das wünsche ich uns wirklich allen, auch unseren Gästen, Thomas Schulze mit Familie aus der Nachbargemeinde, herzlich willkommen. Ja, Rainer, du hast im Gebet schon was anklingen lassen, das, was ja so gang und gäbe ist, auch am Anfang eines Jahres, dass man sich auch Dinge vornimmt. Es ist wie so ein unbeschriebenes Blatt. Man hat wieder eine Chance, so ein bisschen die Vergangenheit hinter sich zu lassen und alles das, was im Jahr nicht so gut gelaufen ist, das vergessen wir mal. Und jetzt wird alles anders in diesem neuen Jahr und wir schreiben das Blatt neu und fangen erstmal mit ganz schönen Buchstaben an. Das erinnert mich wirklich an meine Grundschulzeit, da habe ich das tatsächlich so gemacht. Ich weiß nicht, manchmal hatte ich das Gefühl, der Lehrer hatte was gegen mich oder auch die Lehrerin. Die hatten immer das Bedürfnis, die Dinge, die ich in mein Heft geschrieben habe, mit rotem Stift zu kommentieren. Und ich habe das nicht verstanden und es war nicht immer so positiv, was sie da reingeschrieben haben. Und wenn das dann schon auf den ersten zwei Seiten des Heftes war, dann hat mich das auch genervt. Und dann habe ich das gedacht, das muss anders sein und habe dann die ersten beiden Seiten rausgerissen und habe die weggeschmissen. Vergessen, dass dann die letzten zwei Seiten auch dann durch lose waren und musste ich die auch wegschmeißen. Aber es hat auf Dauer nichts geholfen, weil die nächsten zwei, drei Seiten sah das dann wieder so aus. Also ist ein... Es war ein sinnloses Unterfangen, aber man hat es wenigstens versucht. Ich glaube, so geht es uns manchmal auch, wenn wir ein neues Jahr beginnen, dass das dann nach zwei, drei Wochen so mit vielen, vielen Dingen, die man sich vorgenommen hat, wieder hinfällig ist. Das nur so am Rande. Wir haben es nicht geschafft, ein Originalplakat mit der Jahreslosung zu haben, aber ich glaube, wir haben ein Bild und das können wir vielleicht nochmal einblenden. Ja, da ist es ein bisschen klein. Aber kann es jemand lesen? Wenn nicht, lese ich euch das vor. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist also die Jahreslosung 2022. Und schon ein bisschen traditionsgemäß ist es so, dass wir die erste Predigt auch danach ausrichten und dieses Thema auch aufgreifen. Das Ganze steht in Johannes 6, Vers 37 und der vollständige Vers heißt: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder abweisen. Da gibt es, je nachdem, was das für eine Übersetzung ist. Jesus sagt hier an dieser Stelle, er wird denjenigen, der zu ihm kommt, nicht abweisen. Das ist im Allgemeinen und im Leben nicht immer so. Jeder von uns hat es vielleicht schon mal erlebt, dass er in irgendeiner Form irgendwo abgewiesen worden ist mit seinem Anliegen. Und das ist dann kein positives Erlebnis. Ein gutes Beispiel ist immer, wenn man in der Firma irgendwie unterwegs ist und denkt, so, ich habe jetzt wirklich bewiesen, dass ich gut drauf bin und dass ich meinen Job gut mache. Das müsste mein Chef doch auch mal sehen und vielleicht das auch mal entsprechend honorieren, indem er meinen Lohn oder mein Gehalt ein bisschen entsprechend anpasst und das natürlich nach oben. Und wer will in so einem Fall schon gerne abgewiesen werden? Ich kann mich erinnern an einen Inhaber eines sehr, sehr großen Unternehmens, mit dem ich zu tun hatte, als ich da beruflich unterwegs war. Und den hatte ich kennengelernt als einen älteren Herrn, mit dem ich sehr, sehr gerne Kontakt hatte und der auch gerne mit mir. Und von dem ich den Eindruck hatte, der ist auch sehr umgänglich. Und irgendwann hatte ich dann mal einen älteren Mitarbeiter von ihm getroffen und dann hatte sich eben herausgestellt, dass er in dieser Firma früher mal gearbeitet hat. Der war dann schon in Rente. Und da kam er so auch auf seinen Chef zu sprechen. Und dann war der aber gar nicht so irgendwie positiv gestimmt, sondern der war wirklich, oh, der war richtig sauer auf den und sagt, das geht gar nicht. Naja, wieso? Was ist denn das Problematische an dem gewesen? Er sagte, ja, ich habe das auch versucht, bin da hingegangen und ich habe wirklich einen guten Job gemacht und ich wollte auch mehr Geld dafür haben. Und ich meine, ich habe das auch verdient. Aber es war dann so, als ich da reinkam und davon angefangen habe, dann sagte der Chef zu mir, Mensch, super, ich wollte sowieso auch mit Ihnen darüber sprechen, über Ihr Gehalt. Ich finde, das ist zu hoch. Und Tatsache war dann, das Ende war dann tatsächlich, dass er mit weniger Geld rausging, als er reingegangen ist. Und das hat dieser Chef wohl so 4, 5, 6 Mal gemacht. Und dann das hat sich dann natürlich rumgesprochen in der Firma. Und dann war Ruhe. Dann kam keiner mehr und hat mehr Geld gewollt. Abgewiesen. Auf eine sehr, wie ich finde, unangenehme Art und Weise. Abgewiesen. Denken wir an die aktuelle Nachrichtensituation auch des vergangenen Jahres oder der vergangenen Jahre, muss man schon fast ein Jahrzehnt sagen, dann kommt uns in Erinnerung diese Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer, die da mit Hunderten von Leuten unterwegs waren, teilweise weniger. Und wie oft haben wir dann in den Nachrichten gehört, da war wieder ein größeres Rettungsschiff unterwegs, hat Flüchtlinge aufgenommen und kutschierte dann durch das Mittelmeer und wollte irgendwelche Häfen anlaufen und sie wurden permanent abgewiesen. Das gab richtig Probleme dabei. Und einige sind da wochenlang sinnlos rumgeschippert und konnten keinen Hafen anlaufen, um ihre Flüchtlinge loszuwerden. Abgewiesen. Die aktuellste Situation haben wir mitbekommen, an der polnischen Grenze von Weißrussland herkommt, was da gewesen ist, Flüchtlinge wurden dahin gekarrt mit der Hoffnung, hier habt ihr eine Chance, das wurde ihnen quasi versprochen. Und als sie dann ankamen, bei der Kälte, und das ist ja teilweise jetzt noch sogar der Fall, waren sie da im Wald, haben da übernachtet mit ihren Kindern und Frauen und wurden abgewiesen mit Stacheldraht und anderen Dingen, Wasserwerfern und was weiß ich was, abgewiesen. Gab es früher schon. Ihr kennt sicher die Geschichte von diesen zwei Schiffen. Eine, das ist die St. Louis 39, nach Kuba aufgebrochen. Da gab es auch einen riesen Fernsehfilm darüber, glaube ich, wo die da unterwegs waren mit diesem deutschen Kapitän Schröder, hieß der, glaube ich, der dann versucht hat, die da loszuwerden, dann Amerika angefunkt hat. Und da durften sie auch nicht hin. Schließlich sind sie wieder zurückgekommen, waren dann, glaube ich, in Holland oder Belgien sind sie irgendwo dann wieder zum Schluss gestrandet. Und ganz, ganz viele wurden dann noch von den Nazis eingefangen und sind auf diese Weise umgekommen, abgewiesen. Später dann auch noch 47 noch nach dem Krieg wieder ein Schiff, das dann die Engländer in Israel abgewiesen hatten und die wieder zurückgeschickt haben und so weiter und so fort. Es gibt da Dramen in unserer Welt und da können wir viel davon erzählen und jeder kann in seinem Leben mindestens eine oder vielleicht mehrere Geschichten erzählen, wo er irgendwo irgendwann mal abgewiesen wurde. Vielleicht auch mal ein kleines Kind von den Eltern. Die Eltern haben das gar nicht so gemerkt, dass dem Kind jetzt was ganz besonders wichtig ist. Aber jetzt habe ich gerade keine Zeit. Reden wir später drüber. Abgewiesen. Jesus kannte das auch. Haben wir an Weihnachten von gelesen. Die Geschichte aus Lukas 2. Und es gab da keinen Raum in der Herberge. Abgewiesen. Da hinten im Stall ist noch Platz. Da kommt er, der König, der Messias, der Heiland in diese Welt. Und eigentlich hat sein Volk auf ihn gewartet. Eigentlich hat sein Volk auf ihn gewartet, sehnsüchtig. Wir warten auf den Befreier. Und dabei haben sie auch an die Römer gedacht. Und dann kam er. Und Johannes beschreibt das dann so. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Schon als Baby wirklich verfolgt. Herodes hat versucht, ganz klar ihn zu finden und umzubringen. Und weil er nicht genau gewusst hat, wer das war, hat er halt jede Menge andere umgebracht, die in diesem Umfeld und in diesem Alter waren, um ihn zu finden und ihn wegzuschaffen. Der König hat ihn abgewiesen. Die Pharisäer, als er angefangen hat zu lehren, und wir haben das gestern in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass er gepredigt hat, nicht wie die Schriftgelehrten, sondern in Vollmacht. Und das hat die Pharisäer oder die Schriftgelehrten, die dafür zuständig waren quasi, das hat die dermaßen geärgert, dass sie relativ früh beschlossen haben, ihn irgendwie aus dem Weg zu schaffen, abgewiesen von der religiösen Elite. Aber selbst seine Familie hatte ja Probleme mit ihm. Da gibt es diese Geschichte, die am Rande so ein bisschen auftaucht und manchmal auch vergessen wird, in Markus 3. Als Jesus so beschäftigt war, dass er keine Zeit mehr zum Essen hatte, und das ist dann irgendwie durchgedrungen bis zur Familie, da haben die gesagt, also da machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, steht da in einer Übersetzung, denn sie sagten sich, er muss den Verstand verloren haben. Der ist verrückt. Selbst da hatte er keinen Rückhalt und war in irgendeiner Form abgewiesen. Was erwartet man denn, wenn ein König zu seinem Volk kommt und er wird abgewiesen? Wie reagiert er dann? Menschlich gesehen kann man sich die Reaktion relativ klar vorstellen. Jesus war aber kein Mensch, er war Gottes Sohn. Und er hat ganz anders gehandelt. Er hat einfach niemanden abgewiesen. Er war das krasse Gegenteil. Und vergessen wir jetzt nicht, dass das nicht nur einfach der Messias ist, dass das Gottes Sohn ist, sondern dass das unser Heiland ist. Und dass er seine Natur in uns hineingelegt hat in der Wiedergeburt, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Deswegen können wir nicht einfach nur sagen, ja, Jesus war anders, sondern Jesus erwartet, dass seine Natur in uns lebt. Dafür hat er sein Leben gegeben, haben wir vorhin eindrucksvoll auch gehört im Abendmahl. Und wir haben es gefeiert. Und deshalb ist es auch so, dass das uns ausmachen sollte, dass wir niemanden abweisen. Aber zunächst mal nochmal zu Jesus zurück. Denken wir an diesen Blinden, an den Bartimäus. Da steht auch in Markus Evangelium im 10. Kapitel, da steht, sie erreichten als große Truppe da Jesus mit den Jüngern und viel Volk sind sie da nach Jericho gelaufen und waren da unterwegs. Und als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge die Stadt wieder verließ, saß da ein blinder Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn von Timäus. Und er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der da vorbeizog. Und fing an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele ärgerten sich darüber und fuhren ihn an, bedrohten ihn. Also er ging mal schon deutlich zur Sache, dass er still sein sollte. Doch er schrie umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann kommt dieser nächste Vers, und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her zu mir. Er war der Einzige, der diesen Trupp angehalten hat, der diese Menschenmenge zum Stehen gebracht hat, wegen dieses einen Menschen, der da steht und um Hilfe ruft. Ihm war die Menge und seine Jünger jetzt an dieser Stelle gerade nicht wichtiger, nach dem Motto, bringt ihn später hinterher, wir können mal schauen, was wir für ihn machen können. Petrus, geh du mal hin, vielleicht kannst du mir helfen. Judas, geh du hin, du hast die Kasse, gib ihm ein paar Münzen und dann ist er zufrieden, kann er sich was kaufen. Nein, nicht so. Jesus konfrontiert sich selbst mit diesem Leid, mit diesem Menschen und bringt die ganze Menge zu stehen und stellt sich vor diese Herausforderung, vor diesen Menschen hin und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er weist ihn nicht ab und er hilft ihm dann auch. Oder dem Aussätzigen an einer anderen Stelle, das war ja mehrfach, wir finden diese Geschichten mehrfach, ich nehme jetzt immer nur ein Beispiel aus Matthäus 8. Als Jesus vom Berg heruntergestiegen war, da hat er diese Bergpredigt gehalten, zog er weiter und eine große Menschenmenge folgte ihm. Wieder das gleiche Bild, könnte man sagen. Da kam ein Aussätziger zu ihm. Wie er das geschafft hat, ist ja noch die Frage, war ja eigentlich gar nicht erlaubt, sich gesunden Menschen bis auf eine gewisse Distanz oder über eine gewisse Distanz hinaus zu nähern. Und er kam dahin und warf sich direkt vor ihm und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und die normale Reaktion wäre gewesen, ey, hau ab, das, was du da tust, ist gegen das Gesetz. Du hast ja nichts zu suchen. Leute, holt mal ein paar Knüppel, ein paar Steine und scheucht den Mann hier weg. Der könnte euch alle anstecken. Ich will dieses Bild jetzt nicht auf unsere aktuelle Situation übertragen. Auf diese Diskussion habe ich gerade keine Lust. Aber in diesem Fall tut Jesus noch was ganz anderes. Er berührt ihn mit der Hand, was eigentlich auch gegen das Gesetz war. Und überhaupt nicht gepasst hat. Er berührt ihn mit der Hand. Er weist ihn nicht nur nicht ab, sondern er lässt ihn ganz nahe an sich ran, so nahe, dass er ihn berührt und sagt, ich will, es sei rein. Auf die Frage, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, gibt er ihm diese Antwort. Jesus lässt sich auf so eine Weise drauf ein und begegnet diesen Menschen, mit denen keiner was zu tun haben will. Oder, das kennt ihr auch, ja, ganz berühmte und bekannte Geschichte, wieder so viele unterwegs, die Jünger, viele, viele Menschen und Jesus schwer beschäftigt und da kommen doch ein paar, oh Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein, Frauen mit ihren kleinen Kindern daher, diesen Quäkern da und die brüllen da rum und in dieser wichtigen Situation, wo Jesus predigt, da kommen die daher und sagen, kannst du jetzt nicht mal unsere Kinder segnen? Das ist doch völlig unpassend. Das passt doch jetzt gerade nicht in den Liturgieablauf des Gottesdienstes. Also bitte, seht ihr das nicht? Sagen die Jünger, haut ab oder jetzt nicht, das passt doch nicht. Und Jesus wird an dieser Stelle böse. Er wird wütend und sagt, lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja für sie bestimmt, für solche wie sie. Und er lässt die Kinder nicht nur auch wieder so an sich heran, sondern er nimmt sie auf den Arm, drückt sie, küsst sie und segnet sie. Hey, sowas Unpassendes, kann doch wohl nicht wahr sein. Jesus weist niemanden ab. Das ist diese Losung, die können wir da sehen. Aber das Wichtige an dieser Stelle ist, das könnte man ja schön sagen, so war eben Jesus, habe ich vorhin ja schon so gesagt. Ne? So war eben Jesus. Daran können wir uns dieses Jahr, das ganze Jahr erinnern. So war Jesus. Aber das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht die Botschaft, oder zumindest nicht allein. Die Botschaft bezieht sich auf uns, die wir seine Nachfolger sind, die wir Kinder Gottes sind, die wir diese Natur in uns tragen. Selber Menschen zu sein, die andere nicht abweisen. Ist das in uns Kultur geworden, in unserer Gemeinde Kultur geworden? Wie ist es, wenn Fremde hier reinkommen, fühlen sie sich angenommen oder sind sie, als wenn sie eine Tarnkappe auf hätten, werden gar nicht bemerkt? Wie gehen wir damit um persönlich, wenn es darum geht? Jesus macht uns das vor und er will, dass wir so sind wie er. Nicht ihn nachmachen, sondern und uns auch nicht quasi innerlich vergewaltigen, sondern er will, dass das eine Natur von uns ist, dass das unser Bedürfnis wird. Er will uns so verändern, dass wir uns nicht zwingen, irgendwas zu tun, was wir gar nicht wollen. Das ist nicht das, was Jesus uns im neuen Bund verheißen hat. Nein, er will, dass wir Menschen sind, die das, was er will, auch wollen, von ganzem Herzen und das auch so tun. Aber Jesus ruft auch heute uns zu. Und er ruft uns und will auch nicht abgewiesen werden. Ein Beispiel aus Offenbarung 3, Vers 20. Das ist in dem Zusammenhang, wo der Sendschreiben, und in diesem Fall geht es um das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea. Und am Schluss schreibt Johannes das, was ihm der Geist Gottes an dieser Stelle diktiert hat. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Der Ruf Jesu in unser Leben hinein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wozu Jesus dich im Einzelnen ruft. Jesus handelt mit uns sehr individuell. Es kann sein, dass er zu dem einen sagt, der halb auf dem Weg ist, komm zu mir, bekehre dich, komm wirklich zu mir und gib dein Leben in meine Hand. Mach ganze Sache mit mir. Gib dein Leben in meine Hand. Und er steht da und klopft an dein Herz in diesem Fall und sagt, gib dein Leben in meine Hand, ich will etwas Neues machen mit dir und ich will dir eine Hoffnung geben fürs ewige Leben. Ja, wenn das passiert ist, dann sind wir sein und vielleicht können viele das sagen, ich habe diesen Ruf gehört und ich habe diesem Ruf Folge geleistet und Jesus ist in mir und in meinem Herzen und ich bin sein Kind. Ich darf das von ganzem Herzen bezeugen, das ist so. Kann es dann sein, dass Jesus auch noch ruft? Na klar, er hat ja die Laodicea auch gerufen. Seine Gemeinde in diesem Fall. Da war es eben so, dass viele Dinge nicht mehr in Ordnung waren. Und Jesus hat mit seinem Finger auf Dinge gedeutet und klar angesprochen im Leben dieser Gemeinde, im Leben der Leute dieser Gemeinde, wo er gesagt hat, das ist nicht in Ordnung. Und wenn ihr da nicht wirklich Veränderungen herbeiführt, indem ihr euch wieder umkehrt und zu mir zurückkommt und meinen Willen tut, dann werdet ihr richtig Probleme haben. Das ist ein Ruf, den wir vielleicht nicht ganz so gerne hören, aber er ist lebensnotwendig für uns. Das ist wie wenn ein Arzt sagt, wenn du so weitermachst, wie du bisher weiterlebst, wenn du dich so ernährst und dies und jenes tust und weiterhin, keine Ahnung, 40, 50 Zigaretten am Tag raus, je nachdem, was da jetzt so anlaufen kann oder dies oder jenes tust oder in einem überhöhten Maße an Stress lebst und auf Karriere aus bist oder dies, dann wirst du nicht mehr lange leben. Dann sagen wir doch auch nicht, das ist eine lieblose Art von diesem Arzt, das kann er doch nicht machen. Wir würden das Gegenteil von ihm behaupten, wenn er es nicht täte. Und Jesus ist in dem Fall auch unser Arzt und unser Heiland. Und er ruft in unser Leben hinein, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Und das aus Liebe, einfach nur, weil er uns von ganzem Herzen liebt und weil er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Nichts anderes ist das. Was ist es bei dir? Mach dir doch mal Gedanken und lass diese Stimme zu, die vielleicht in deinem Herzen anklopft und sagt, ich möchte in diesem Punkt oder in jenem Punkt mit dir reden. Da ist was nicht ganz in Ordnung. Da passt was nicht. Wir leben in einer Zeit, in der es ganz, ganz einfach ist, Stimmen zu überhören. Vor allen Dingen, wenn sie so leise sind, wie die Stimme des Heiligen Geistes einfach auch ist. Sie ist deutlich in gewisser Weise und auch permanent da, aber wir können sie schon durch überlautes Handeln oder durch Dinge, die wir tun, dieses beiseite schieben und auf die Seite schieben und daran sagen, ach, ich habe keine Lust, mich jetzt damit zu beschäftigen. Aber Jesus steht wirklich immer noch da und klopft noch an dein Herz und sagt, du, lass es doch zu. Lass es doch zu, dass wir an diesem Punkt mal miteinander reden. Es ist nötig. Wir haben überraschenderweise vorhin in der Einleitung das sogenannte Vaterunser gebetet. Und diese eine Gedanke ist mir nochmal hängen geblieben. Da geht es um die Vergebung. Da wird an dieser Stelle, das kennen wir ja alle, eine Bedingung gestellt. Vergib uns, Punkt, nein. In dem Maße, wie auch wir vergeben. Ja, deswegen wird das Gebet ja hauptsächlich auch von Ungläubigen gebetet. Die haben das auch nötig, ne? In der Gemeinde ist das eine Botschaft, die gar nicht, wieso lächelst du? Nötig ist. Unversöhnlichkeit und unvergeben Dinge in der Gemeinde? Jetzt musst du mal weghören. Thomas, du musst jetzt wirklich weghören. Das betrifft jetzt nur uns. Ja, ich weiß, Baptisten sind von Grund auf ganz anders drauf. Ich hatte diese Tage im Rahmen von Neujahrswünschen und mal so eine Telefonitis mal angefangen und habe viele, viele Leute angerufen und habe nicht nur einfach so eine SMS oder sonst was hingeschickt, sondern habe Leute auch immer angerufen, die ich seit Jahren nicht mehr angerufen habe. Und jemand aus meiner Verwandtschaft, den habe ich dann auch erreicht und mit dem habe ich gesprochen, der auch wirklich Gemeindehintergrund hat und sein Leben lang diesen Weg gegangen ist. Und wir kamen ins Gespräch über viele Dinge und da kam sowas raus. Wie in der Familie eine Sache irgendwie sich aufgestaut hat, die seit Jahren, nein, Jahrzehnten nicht in Ordnung gebracht ist. Und einer wartet auf den anderen, das ist diese ganz typische Geschichte, die man überall nachhören und nachlesen kann, dass der andere auf einen zukommt und endlich einsieht und sagt, ich habe Unrecht getan. Und dann ist es auch für mich überhaupt kein Problem zu vergeben. Ich habe mich da schon auch ein Stück weit entdeckt, keine Frage. Aber wen ich da nicht entdeckt habe, ist Jesus. Jesus hat sich uns zugewandt, als wir noch Feinde waren, heißt das ganz, ganz lapidar in der Schrift. Hey, wenn der so handeln würde, komm zu mir, wenn du zugibst, ein Sünder zu sein, und dann können wir reden. Nein, Jesus hat uns gerufen, als wir noch Sünder waren und Feinde waren und gegen ihn waren und unser ganzes Leben gegen ihn ausgerichtet war. Und hat den Preis bezahlt, bevor wir gelebt haben, lange, lange, lange bevor wir gelebt haben, unsere Schuld hinweggetragen, das Lamm, welches die Sünde hinwegträgt. Und den Entschluss dazu gefasst vor Grundlegung der Welt, noch früher. Noch früher. Und inwieweit ist das in uns Wirklichkeit, dass wir sagen können, ich bin bereit zu vergeben, auch wenn der andere sein Unrecht nicht einsieht. Weil diese Bedingung hat Jesus da an der Stelle nicht hingestellt und nicht vorausgesetzt. Ich nehme jetzt mal nur dieses eine Thema exemplarisch für unser Leben, weil das ein ganz, ganz heißes Thema ist. Und es gibt es doch in den Gemeinden. Es gibt es doch. Und es gibt es in Familien. In Verwandtschaften. Und unter entsprechenden Voraussetzungen bricht es dann manchmal auf und dann wird es sichtbar. Und der Mensch bindet sich damit an dieser Stelle, das sagt das Vater uns an dieser Stelle ganz klar, und behindert Jesus daran, seine Vergebung für uns wirksam werden zu lassen. Das kann man schier nicht glauben, weil diese Konsequenz, die sehen wir manchmal nicht. Weil wir oft inzwischen auch ein falsches Bild haben von der Liebe Gottes, die aber auch die Gerechtigkeit zum Hintergrund hat. Gottes Liebe ist bedingungslos, aber wir sind schon, denkt an dieses Gleichnis, ich glaube, das drückt es am besten aus, als dieser Mann mit seinen überdimensional riesigen Schulden, das sind Millionen gewesen, wenn man sich das hochrechnet, mit den Talenten, die der Schulden hatte, und dann sollte er es bezahlen, dieser ungerechte Verwalter, und als er dann kam, sagte, ja, ich will es abarbeiten, geht nicht, und der Herr hat ihm das alles erlassen, und dann findet er seinen Mitknecht da, mit ein paar Groschen und was weiß ich was, der da Schulden hatte. Und den knebelt er dann und wirft ihn ins Gefängnis. Und dann sagt der Herr, jetzt ist Feierabend. Du hast es nicht verstanden. Du hast nichts kapiert. Überhaupt nichts kapiert. Und dann kam er in den Knast. Und dann musste seine Schuld bezahlt werden, was gar nicht ging. Was ich damit sagen will, wir binden uns damit. Wir bringen uns wirklich in Probleme. Und das sage ich auch zu mir. Und ich bitte Gott, dass er mir wirklich da hilft und Dinge aufzeigt, wenn da in sich was bildet. Wie die Schrift an einer anderen Stelle sagt, dass da eine bittere Wurzel irgendwo entsteht, die dann unser Leben verseucht und kaputt macht und unser wirklich unser Heil gefährdet. Das ist schon ernst auch an dieser Stelle. Aber Jesus steht da und klopft und will das mit dir zusammen beheben. Das ist seine große Liebe. Der will dich nicht verurteilen, sondern der will dich helfen und will dir seine Natur schenken. Und wenn du sagst, ich kann nicht, dann sag er, ich weiß, dass du das nicht kannst. Das ist nichts Neues. Aber ich kann. Ich habe es an dir bewiesen. Und ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Wenn du an der Stelle bist, wo du sagst, ich würde ja schon gerne, aber ich kann einfach nicht, ich kann es nicht, dann bleib nicht an diesem Punkt stehen und gib dann auf. Komm mit diesem Ich kann nicht zu Jesus. Jesus will dich von dieser furchtbaren Last befreien und er will dir helfen. Weise ihn nicht ab an dieser Stelle. Das ist auch eine Botschaft, die uns gilt. Hebräer 12 heißt es, hütet euch davor, den abzuweisen, der zu euch redet, der zu euch spricht. Die Israeliten kamen und kamen ihre Strafe nicht, als sie ihn abwiesen. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her zu uns redet? Lasst das nicht zu. Und Leute, das ist eine frohe Botschaft. Bei allem Ernst, das ist eine wirklich frohe Botschaft. Komm mit deiner Not zu Jesus und Jesus weist dich nicht ab mit deinem Problem. Aha, habe ich doch gleich gesagt, da hätte ich dir vorher schon sagen können. Nein, so ist Jesus nicht, das sind wir manchmal. Ich habe es ja schon immer gewusst. Jesus sagt auch, ich weiß, ich habe es schon immer gewusst. Aber ich habe eine Idee und eine Hilfe und eine Möglichkeit, dich aus dieser furchtbaren Situation herauszubringen, dich in die Freiheit zu bringen. Dass du wieder ein freies Herz hast, dass du zu mir aufschauen kannst und zu mir beten kannst mit einem reinen Herzen. Ich finde, das ist etwas, was uns wirklich Hoffnung macht für dieses komplette ganze Jahr. Jesus weist uns nicht ab. Weisen wir ihn nicht ab, wenn er zu uns redet? Weisen wir keinen anderen ab, der zu uns kommt und wir manchmal das gar nicht entdecken? Und lassen wir diese Gesinnung in uns Wirklichkeit werden, die er allein in uns schaffen kann. In diesem Sinne wünsche ich uns auch dahingehend ein wirklich gesegnetes Jahr, was dieses Thema betrifft.